featuring Flex FM.
Run. Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories. Mein Name ist Simon. Ihr wisst mittlerweile, wie es läuft. Wir laden uns Leute ein, die Musik machen oder damit zu tun haben und was erzählen können. Abseits der Musik, aber natürlich auch im Musikbusiness selbst. Er ist ein Freund von niemand, hatte schon mal 3,5 Jahre Stadionverbot und war letztens mit Kool Savage auf Tour. Jeder zweite seiner Freunde hat ein Adler-Tattoo. Ab heute sind wieder alle Spots auf ihn, denn er geht raus auf die Gasse wie kein anderer. Und Hate macht ihn nicht scheu, sondern größer. Boske ist bei uns.
Ganz genau, ja. Ich habe mich so auf diese Anmod gefreut, weil ich kenne ja deine Sendung und bin immer sehr gespannt, was du über die Leute so herausfindest. Und auf jeden Fall alles da, gut beschrieben.
Sehr gut. Wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's wunderbar, super, ja. Dir auch? Ja,
alles super. Ich bin großartige Gäste da, wir haben wieder eine neue Sendung.
Kann es einem nur gut gehen, gell?
genau. Und falls ihr euch immer noch fragt, wer dieser Boske ist, hilft euch das vielleicht noch ein bisschen zur Einordnung.
Lernte gehen in einer spartanischen Booth, arbeitete von da an jeden Tag an meinem Ruf. Von ein paar Leuten bin ich heute nicht mehr Adler genug. Doch jeder zweite meiner Freunde hat ein Adler-Tattoo. Ich bin blind, wenn du post, taub, wenn du redest. Ich will alle Singles töten auf deiner Playlist. Juckt mich wenig, ob du King, Lauch oder Fame bist. Ich bin Boske. Was glaubst du, was passiert, wenn der Beat wieder läuft? Was glaubst du, was passiert, wenn wir vor deinem Club stehen?
Das war einer deiner Single aus deinem letzten Album.
Ganz
was
genau,
glaubst du, was passiert, hieß die Single. Morgen kommt die erste Single zu deinem neuen Album.
Ganz genau, ja.
Ab wann kommt es?
Wir haben es noch nicht so ganz ausgelotet, ob wir wirklich jetzt mit der Zeit gehen und direkt um 0 Uhr starten mit dem Video. Also klar, Spotify geht natürlich über Nacht online und mit dem Video, das werden wir einfach mal spontan machen.
Okay, und wie heißt die neue Single?
Raus auf die Gasse.
Raus auf die Gasse, okay.
Ja.
Jetzt quasi jetzt gleich zu bekommen, mehr oder weniger. Und das Album, ab wann kommt das?
Das Album kommt am 22. November.
Und heißt?
Riot.
Riot,
ja.
Okay, interessant. Wie viele Songs haben es denn nicht aufs Album geschafft?
Also wenn man von der Entstehung, von Entstehungsbeginn bis zum Ende geht, quasi, würde ich mal sagen, so 70?
70 Songs haben es
also,
nicht drauf
das
geschafft.
Jetzt, also es sind jetzt keine 70 quasi zwei Parts mit Hook, aber also Skizzen angefangen und Beats, auf die ich geschrieben habe und Produktion und so, sind es wahrscheinlich sogar noch mehr, aber ich glaube, das ist so der Rahmen an Sachen, wo wirklich mal ein Part oder eine Hook oder sowas aufgenommen wurde. Also es war schon sehr, sehr aufwendig, der ganze Spaß, und sehr viel verworfen worden.
Nicht schlecht. Und
Schlecht. Es geht so, sag ich mal. Gut wäre es gewesen, wenn 70 Geile geworden wären.
Ja gut, aber ich glaube, ja, du hast ja nicht alle nicht draufgenommen, weil sie... Oder hast du die 70 nicht draufgenommen, weil sie deinem Anspruch nicht genügt haben, auch die Skizzen?
Ganz genau, ja. Okay. Das ist schon so. Ich habe da schon meine Anspruchshaltung an mich selber und die versuche ich halt zu erfüllen.
Okay, aber hätte ja auch sein können, einfach nicht fertig geworden. Das ist an sich geil und dann so zurückgelegt, aber nicht für Album.
Gibt's aber auch.
Es gibt also so verschiedene sagen, Herangehensweisen. Ja. Wie hoch ist der Druck? Mein letztes Album, ich will es nochmal gesagt haben, Top 5.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der Druck ist enorm hoch und das war auch der Grund, warum ich einfach mit der Mucke relativ lang gebraucht habe, weil ich erstens mal natürlich von mir selber was machen will, was mich begeistert, was mich überzeugt, was vielleicht auch ein bisschen nochmal ein Step weiter nach vorne ist, ne? Und auf der anderen Seite hat man halt natürlich so gewisse Zahlen, Rahmenbedingungen, ne, die man schon erreicht hat. So, wir haben zum Glück noch nicht diesen Klickdruck, so, dass bei uns alles gechillt, aber tatsächlich sind wir in den Charts bis jetzt immer ganz gut vertreten gewesen und klar, die Zeit hat sich geändert, ne? Wir haben zu den Zeiten noch verkauft. Jetzt ist halt sehr viel, was in den Charts ist, halt auch auf Streaming. Und mal gucken, wie sich das dann auswirkt alles.
Okay, interessant. Wir bleiben auf jeden Fall mit einem wachsamen Auge drauf. Und für alle, die dich nicht kennen und alle, die dich kennen, wie immer, Boske in 3 Worten. Wie würdest du ihn beschreiben?
Boah, ich bin auf jeden Fall energiegeladen, respektvoll und bisschen verrückt.
Für alle, die es noch nicht wissen, der Name Boske ist nicht von Boss abgeleitet, sondern eher von Kopfschmerz.
Ja, ungefähr, ja, auf jeden Fall. Von, sag ich mal, von dem, was dann resultiert.
Nämlich, erklär's mal kurz für alle, die es noch nicht wissen.
Tatsächlich habe ich in meiner Jugend relativ viel und relativ gerne Boske Habana getrunken. Das ist ein Bacardi-Verschnitt. Und eines romantischen Nachmittags blickte ich auf mein Fenster und hatte keinen Rappernamen. Und da hat mich dieses Boske irgendwie angelächelt und zu der Zeit war das ja alles noch sau auf dem Hobby-Level. Dann habe ich mir diesen Namen gegeben, in ein paar Songs verwendet und habe das dann irgendwie so als Spitzname auch bekommen in meinem Freundeskreis. Und dann haftet das Ding an dir und dann bleibt's. Und ich finde, es passt auch ganz gut, weil viele Leute sagen, dass ich so ein bisschen vom Aussehen in so eine Ostblock-Richtung gehe und irgendwie hört der Name sich auch so ein bisschen kantig an. Deswegen finde ich, dass das ganz gut matcht.
Und kannst du dich noch zurückerinnern, wann das war ungefähr? Vor wie vielen Jahren? Weil du bist ja schon ein bisschen länger dabei jetzt.
Ganz genau, ja, das ist echt schwierig, Mann. Weil das war eine Zeit, da war ich so viel auf Achsen und hab so viel gemacht, dass ich das nicht mehr so recht zusammenkriege. Ich schätze mal 2007 rum, 2008,
aber
irgendwie sowas.
Aber auf jeden Fall vor 2010, ne?
Genau, so, ja.
Naja. 5,49 € übrigens, der gute Stoff.
Hast du nachgeguckt, ja? Ich glaube, zu meiner Zeit war es noch unter 5 €. Die Schweine. Inflation macht nirgendwo Halt, auch nicht vom Billigschnaps.
Wahrscheinlich. Also wie gesagt, der gute Stoff auf jeden Fall, wenn man den Preisen so folgen möchte und immer glaubt, dass was teuer ist, auch gut ist. Ist ja nicht immer so, aber ich glaube, in dem Fall passt es schon ganz gut. Du hast wahrscheinlich schon mehr Erfahrung gemacht mit dem guten Stoff, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auch lang nicht mehr, ne? Weil irgendwann, man wird auch älter und dann muss nicht immer mehr das sein. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der da Interesse dran hat, mit gut Limette reingedrückt, bisschen viel Cola dann und Eiswürfeln, geht's. Das schmeckt sogar ganz gut.
Wir haben auch mal wieder auf der Straße nachgefragt, vorhin schon gesagt, wie die Leute wohl dich einschätzen, die dich nicht kennen. Und zwar nur anhand eines Fotos. Wie immer, möglichst neutral, soweit es machbar war. Was glaubst du, waren die Reaktionen auf? Ich habe die Fotos mal mitgebracht.
Oh, zeig mal die Bilder, ja, dann kann ich sagen.
Auf diese Fotos.
Oh, das eine sieht doch obernett aus. So. Da würde ich eher wahrscheinlich so als so ein Bankkaufmann wegkommen oder sowas. Das andere ist so ein bisschen urbaner. Für mich ist ganz, ganz schwierig, Mann, weil die Außendarstellung von Leuten, was ich so oft zurückkriege, ist sehr unterschiedlich, von sehr nett bis bisschen assi. Gucken.
Wir hören mal rein.
Der steht halt ziemlich selbstbewusst und selbstbewusste Kerle sind halt oft so, dass sie ziemlich respektlos sind. Das ist so ein Typ, der auf den Boden spuckt.
Macho und typischer Frauenaufreißer, so von der Haltung her und vom Aussehen.
Drogendealer, irgendwas Kriminelles oder halt so undercover, dass er eigentlich ein Cop ist.
Stabiles Aussehen, kein Allmann, gute Hose. Runder Eindruck der Typ auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen assig, aber ansonsten stabiler Typ.
Der will der Welt zeigen, dass er nicht nett ist, aber eigentlich ist er es.
Geil. Krass, ja.
Immer wieder interessant, was so zurückkommt, ne? Bei so einem Bild nur.
Ja, ja, voll, auf jeden Fall, ne? Es ist sehr unterschiedlich, aber ich will eigentlich auch echt gar nicht böse ausgucken, böse aussehen, so was die letzte gesagt hat. Aber nett bin ich auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und ja, keine Ahnung, Mann, das ist halt ein Ausdrucksblick, gell?
einer hat gesagt so, die erste, glaube ich, war das hier, versucht auf cool zu tun und die sind meistens auch, also meistens respektlos. Ab wann wirst du respektlos? Du hast vorhin gesagt, dass du respektvoll bist. Ab wann ist die Grenze, wo du respektlos wirst?
Ey, ich würde ehrlich gesagt sagen, dass es die gar nicht gibt, so bei mir. Also wirklich, dass ich respektlos werde, weil das wäre ja quasi, für mich hat das immer ein bisschen was mit dem Gegenüber halt auch zu tun, ne? Also es kann sein, dass ich wütend werde oder sauer werde, so, aber das würde ich nicht als respektlos bezeichnen, so, weil es ist schwierig, da so die Grenze zu finden, aber so wirklich respektlos gegenüber anderen Leuten aufzutreten, versuche ich wirklich auch mittlerweile komplett zu vermeiden.
Das wäre jetzt nämlich auch die nächste Frage, wo Respektlosigkeit bei dir anfängt.
Ja.
Also es gibt ja manche so, nicht in die Augen schauen bei der Begrüßung. Werten manche schon als Respektlosigkeit oder im Aufzug nicht grüßen, egal ob fremd oder nicht fremd. Oder wenn du Besuch bekommst und er das erste Mal, was er tut, bei dir zu Hause erstmal ein Großgeschäft erledigen.
Okay,
das ist auch als respektlos.
Nee, ich weiß nicht. Ich finde, das ist immer so ein Gesamtpaket, gell? Mit dem Respekt und sowas. Ich glaube, das kann man auch schwer jetzt so in Worte fassen, ne? Man kriegt ja einfach ein Gefühl dafür, ob jemand, mit dem man gegenüber redet, respektvoll zu einem ist oder irgendwie abwertend. So, ja? Was dann wahrscheinlich das Erste wäre, was ich so als respektlos empfinden würde. Ne? Ich finde, wenn man sich in der Begrüßung jetzt mal nicht in die Augen schaut, das kommt ja auch immer auf die Situation drauf an, weißt du? Manchmal, du bist irgendwo im Backstage, ja, irgendein Konzert, da ist Gott und die Welt und du bist so gute, ja. Und klar, das hat ja dann, sehr, dann nicht ja, aber unhöflich gemeint.
Aber du weißt, diese, du kennst doch bestimmt schon mal erlebt quasi, du bist in der Runde, keine Ahnung, nicht so große Runde so und du kennst denjenigen nicht. Der kennt nur eine Kollege von dir vielleicht. Und der gibt dir quasi so wirklich dieses so,
So muss,
Gebe ich dir zur Not die Hand so. Ja.
Nee, sowas mag ich auf jeden Fall nicht so. Und aber ich bin eh generell, sage ich mal, mit neuen Persönlichkeiten oder neuen Leuten, die irgendwie kommen, immer relativ vorsichtig so. Ich habe da ein ziemlich dickes Schutzschild, was auch dazu geführt hat, dass so in der Vergangenheit zum Glück so meine Enttäuschungen im Freundschaftsbereich auf jeden Fall sehr, sehr klein geblieben sind und da nie irgendwie jemand mich richtig krass abgefuckt hat, weil ich da einfach sehr vorsichtig bin. Ich weiß nicht, mir ist das halt irgendwie einfach wichtig, mich mit Leuten zu umgeben, mit denen man einfach auf einer Ebene unterwegs ist.
So. Wie kommt dieses Schutzschild? Also war das schon immer da oder?
Ich weiß es nicht, Mann. Ich kann es dir nicht so genau sagen. Das hat sich einfach im Laufe seit der Jugend so ein bisschen aufgebaut. Ich war halt immer jemand, der mit vielen Leuten unterwegs war, so auch früher immer draußen gewesen, Fußball gespielt, dann Park, weggehen, alles, was halt dann so kommt über die Jahre, ne? Und keine Ahnung, man hat immer irgendwie ein Gespür dafür gekriegt. Also bei mir war das halt so, dass ich schon früh das Gefühl hatte, sowas wie Menschenkenntnis zu haben und halt auch zu merken, wenn jemand irgendwie eklig ist oder falsch ist oder irgendwas Komisches von dir will. Und dann war ich immer sehr schnell auf, ey, weg damit so. Mhm. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so ein bisschen angeboren. Manche Leute fuckt das auch ein bisschen ab, weil die sagen, oh Mann, jetzt, warum bist du jetzt so zu den Leuten und so? Weil ich sage so, ey, ich bin vorsichtig, wartet mal ab so, das nicht jeder, der kommt und nett guckt und sowas, ist auch direkt für immer dein Freund so.
Also ich hatte das mal auch die Frage, also gefühlt gibt es immer so die zwei Menschen Charaktere, die erstmal fremde Leute erstmal 100% anrechnen. Mhm. Und dann musst du halt erstmal zeigen, dass ich mich halt getäuscht habe. Oder die von der anderen Seite quasi. Und erstmal guck erstmal, ob du, also natürlich nicht 100 und 0 ist jetzt extreme Parts, aber du weißt, was ich meine. So erstmal ein bisschen, und du, ich schätze dich jetzt quasi so zur zweiten Partei an, was ja vollkommen legitim ist. Also das ist ja, jeder geht ja damit um, wie er selber es möchte. Dann eine Sache war noch, glaube ich, in der Umfrage. Sieht aus wie ein Frauenaufreißer.
Nee, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und aber würde ich jetzt mal als Kompliment abstempeln, oder? Also
ja, es impliziert ja immer, dass das Potenzial da wäre, scheinbar.
Wer weiß.
Und der andere hat gesagt, kein Allmann auf jeden Fall.
Ja,
stabiler Typ.
Also das ist natürlich, ich finde, man kann auch als Allmann ein stabiler Typ sein. Und ich bin ja Deutscher so und ja, keine Ahnung. Ich werde zwar oft für alles Mögliche gehalten, aber keine Ahnung. Ich finde das eh schwierig. Ist ja eigentlich doch auch, ist vollkommen egal. So. Ja,
klar, im Endeffekt ist es vollkommen wurscht. Aber okay, da hätten wir das auch geklärt quasi, obwohl du Bosca etwas osteuropäisch klingt, hast du gerade eher vorhin gesagt. Ja. Oder man dich jetzt auch oft in Italien gesehen hat oder sonst irgendwo. Ja. Du bist quasi deutsch. In Wiesbaden geboren, ne?
Genau, ja.
Vega meinte mal, du bist ja beim Label von Vega, für alle, die es noch nicht wissen, Freunde von niemand. Und Vega meinte mal, dass du ein unangenehmer Freund bist. Ihr kennt euch ja schon seit 15 Jahren, glaube ich, oder länger. Aber er meinte es im positiven Sinne, weil du unangenehme Dinge ansprichst.
Ja, also bei mir ist es schon so, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht, ich suche ungern die Konfrontation, so, das mag, glaube ich, keiner, aber ich bin jemand, der es tut, wenn es sein muss, so, ja, und ich sag halt sehr offen auf jeden Fall meine Meinung, und wenn ich nach einer Meinung gefragt werde, dann sage ich sie auch wenn das Gegenüber vielleicht eine andere gerne gehört hätte, so, ja, und das, ja, führt halt bei unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Reaktionen, so, beim V ist es so, der hat gerne halt sehr viele Leute um sich, die so einer Meinung und mit einem Strang quasi in eine Richtung gehen, ja. Und ich bin halt immer jemand, der auch, wenn er da irgendwas nicht cool gerade findet oder auch einen Song nicht so geil findet und so, dann sage ich das. Auch wenn 10 andere sagen so, ey, das ist geil, und das bestimmt auch so meinen, so, ja, das ist ja jetzt Dings. Aber ja, ich ja, das führt natürlich dann auch dazu, dass ich dann immer so ein bisschen das Arschloch gerne in der Runde bin. So, oh, jetzt der Bosca hat wieder was zu meckern. Aber ich habe, glaube ich, nicht immer Unrecht.
Nee, und vor allem, glaube ich, also hatte ich das auch rausgehört, dass er das sehr, sehr zu schätzen weiß.
Ja,
das, und ich finde es persönlich auch immer wichtig, weil wo, wenn nicht im Freundeskreis? Und wie gesagt, ihr seid ja Geschäftspartner, Labelkollegen und Freunde einfach. Und wenn nicht da?
Auf jeden Fall, Mann. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, weil bei dem Weg, den wir auch zusammen bestreiten, ne, das ist halt auch nochmal was anderes. Auf der einen Seite, sage ich mal, es gibt sehr gute Freunde, ne, aber bei uns ist es halt so, auch durch die letzten Jahre, wo wir so viel getourt haben und sehr aufeinander gehangen haben, und wir sind beide so sehr, wir sind schon spezielle Charaktere, und es kommen einfach auch mal Reibereien zustande und sowas, ja. Und es ist einfach wichtig, dass man dann sich mal ausspricht und sowas, ja, weil sonst knallt es halt irgendwann und dann kann irgendwas Abtörendes passieren, weißt du? Und genau das versucht man ja zu vermeiden, weil man das einfach schon, glaube ich, bei vielen anderen Teams gesehen hat, so, ja. Und ich glaube, das ist auch einfach schwer für andere Leute nachzuvollziehen, so eng manchmal aufeinander über einen langen Zeitraum zu sein, so.
Voll. Und die andere Seite, also wie gut kannst du mit Kritik umgehen? Das ist ja auch wichtig.
Naja gut, man hört sie natürlich immer nicht so gerne, ne? Es kommt drauf an. Also es gibt Sachen, wo ich relativ selbstbewusst bin, zum Beispiel, wenn es um gewisse Songs geht. Also es gibt Songs, so da weiß ich dann selber auch nicht so, ne? Aber es gibt Songs, die ich einfach geil finde und weiß aber auch, dass sie geil sind und dass Leute es mögen werden. Und zum Beispiel V hat manchmal echt einen anderen Geschmack einfach als ich und hat einfach Dinger, wo er sagt, nee, ist gar nicht mein Ding. Und dann zeige ich es 8 anderen und sie sagen, naja, ist aber geil. Und dann weiß ich aber auch, dass es gut ist und sag auch, ey, André, da muss ich jetzt das Veto für einlegen, das Ding kommt auf die Platte oder das wird jetzt halt ein Video und warte ab, das wird schon cool. Ja. Und ja, keine Ahnung. Da ist man einfach auch so weit dann auch, dass er sagt so, ey, ich bin jetzt vielleicht auch nicht Gottes Meinung und dann mach einfach das Ding und das wird schon passen. So.
Und auf dieser zwischenmenschlichen Basis? Also wenn ihr, du hast gesagt, ihr seid auf Tour, ihr kennt euch seit Ewigkeiten, voll. Ihr hängt nur aufeinander rum quasi in der Freizeit, wahrscheinlich auch viel Zeit miteinander, da kommt zu Reibereien, da ist wichtig, dass man sich ausspricht.
Genau, es ist natürlich schwierig, ne? Das hört man natürlich noch ungerner so, wenn zum Beispiel, also bei mir ist es, ich glaube mal so ein klassisches Beispiel ist, ich bin gerne so ein sehr lauter, sehr euphorischer Typ, ne, der halt, wenn er halt gute Laune hat, auch auf jeden Fall ja?
Dann hört man auch, dass du gute Laune hast.
Dann hört man, dass man gute Laune hat und es kann natürlich für andere Leute anstrengend sein, ne? Und dann ist halt schon manchmal so, ey, Boska, reiß dich mal ein bisschen zusammen und so. Und dann ist man natürlich, wenn man so gerade in seinem Wahn drin ist, ja, dann ist so voll aber ja, keine Ahnung, Mann. Alles cool, letztendlich reflektiert man und sagt einfach bei manchen Sachen dann vielleicht auch, okay, ja, vielleicht war ich da ein bisschen drüber und.
Bei uns ist Boska, der Rapper, der aussieht wie ein Undercover-Cop.
Ja, das ist auch auf jeden Fall mal. Da sind auch, der Undercover-Cop ist geil, Alter. Das ist die Wahrheit.
Oder einer, der Undercover arbeitet.
Dann wäre ich aber, also wenn ich entweder Verbrecher oder Undercover-Cop bin, dann wäre ich auf jeden Fall ein sehr guter Undercover-Cop.
Dein Album kommt bald.
Genau.
Morgen gibt es die neue Single, beziehungsweise jetzt demnächst, 0 Uhr. Und mit dem Namen?
Raus auf die Gasse.
Raus auf die Gasse. Jetzt geht die Promophase los, ne?
Ja.
Ist jetzt
genau.
So dein erstes Interview?
Das ist jetzt mein allererstes Interview, ja. Ich wollte halt diesmal so ein bisschen staffeln, weil das Ding ist halt, normalerweise ist es halt so, es gab ja lange Zeit in Frankfurt gar nichts. Also das ist ja wirklich überschade, Mann. Wir waren als sehr traurig und jetzt endlich mal gibt es ein geiles Format, was hier auch in Frankfurt ist. Und ich versuche das durch die zwar nicht allzu lange Promophase, aber so ein bisschen zu staffeln. So jetzt das Interview quasi vor der ersten Single und dann hat man vielleicht eins nach der ersten und dann nach 2, 3, ne? Wo man dann einfach so ein bisschen auch den Promoverlauf kommentieren kann. Weil ich glaube, dass es für die Leute interessanter ist, weil natürlich jeder weiß ja, meistens werden die Promotermine an 2 Tagen abgefrühstückt, ne? Und dann sind halt alle Interviews auf demselben Wissensstand. Stand der Leute nach außen und werden dann aber quasi innerhalb von 2, 3 Wochen veröffentlicht, ja. Und so finde ich, ist es, glaube ich, ein bisschen interessanter, ne, weil man einfach immer dann redet über das, was bis jetzt auch die Leute wissen.
Ja, sehr gut. Und wenn man deinem Instagram-Account glauben darf, warst du bis vor kurzem unterwegs.
Ganz genau, ja.
Richtiges Jet-Setter-Life.
Naja, es geht, ey. Es
naja,
geht.
Aber also Griechenland, hier Naxos-Inseln, glaube ich, Athen,
ja,
ne,
genau.
UK, London warst du, dann Italien.
Ja, okay, wenn man es jetzt so liest, es waren zwar 1, 2 Kurztrips dabei, ja. Also ich muss sagen, ich habe relativ lange Jahre eigentlich gar keinen Urlaub gemacht, ne, und war relativ wenig im Ausland unterwegs und ich habe mir das die letzten Jahre so gesagt, das hole ich mir jetzt ein bisschen zurück und habe einfach auch gemerkt, dass das halt auch wichtig ist, sich Zeit dafür zu nehmen, so, weil ich bin ein relativ arbeitsmotivierter Mensch und bei mir ist es so, ich kann zum Beispiel, wenn ich in meiner Umgebung bin, wenn ich daheim bin und so, ich kann nicht chillen. So, ich habe immer im Kopf, was könnte ich jetzt noch tun und so und das ist oberanstrengend. Ja.
Das
und
hört sich sehr anstrengend an.
Ja, es ist, ich weiß nicht, so für mich ist halt, das ist, glaube ich, auch noch ein Hunger, ein gewisser, ne, der auch sehr gut ist und gesund, aber ich habe schon echt Probleme mit dem Abschalten oft und da ist Urlaub halt wirklich echt immer eine gute Variante, weil wenn man mal echt ganz woanders ist, dann sind auch mal die ganzen Sachen, die daheim sind, auch mal weg und deswegen versuche ich das einfach so oft es geht in mein Leben halt einzupflegen.
Aber war jetzt länger nicht quasi und jetzt hast du es wieder gegönnt.
Ja gut, also jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre war ich sehr, sehr viel unterwegs. Aber man muss dazu sagen, da sind ja auch die ganzen Eintracht-Spiele dabei, ne? Das sind ja quasi dann immer nur Kurztrips über 3 Tage oder 4 Tage und da war natürlich jetzt ein bisschen Ausnahme, dass die Eintracht da letztes Jahr so weit gekommen ist und normal ist die Europa, sind die Europareisen relativ schnell zu Ende.
Aber okay, das heißt, du hast nicht groß Zeit für Tauchen, Schnorcheln oder irgendwie solche Actions. Oder bist du überhaupt so ein Taucher und Schnorchler?
Nee,
du eigentlich hast auch Sardinien nicht so. Und deswegen, Sardinien ist ja so bekannt dafür, genau, dass so ein geiler Spot ist. So.
Nee, aber tatsächlich, ich bin im Urlaub so richtig, ich versuche so wenig wie möglich zu machen. Klar, so ein paar, die ganz wichtigen Spots müssen abgefrühstückt werden, aber ansonsten bin ich einfach chillen, liegen, Mucke, lesen, ein bisschen Wein trinken, dies, das. Aber so Actions wie so Schnorcheln und Tauchen und Bergsteigen und keine Ahnung
Kajaken
was. Das,
so.
Das ist nicht so mein Fall. Aber magst du das oder was? Bist du ein Schnorchler?
Ich bin kein Schnorchler, ist ja auch übertriebene Formulierung jetzt. Aber ich bin schon so, ich war früher als Kind schon immer mehr unter Wasser als über Wasser so, als aha, meine Mom mit mir im Schwimmbad war. Die hat, glaube ich, auch so ein paar kleine Nervenkasper durchstehen müssen. So.
wenn der Sohn sehr lange unter Wasser ist.
Wo ist er jetzt? und ich finde es prinzipiell interessant, was da unten alles so kreucht und fleucht, weil ich meine, wir sind bis zum Mars erkundet, aber was so ganz tief in der Tiefsee ist, weiß noch keiner so ganz genau. Ich finde die Welt da unten sehr schön, aber das ist ein anderes Thema. Hattest du mal so einen Schockmoment im Urlaub? Also keine Ahnung, Selbstüberschätzung, Ausweis verloren, ein Beinahunfall, Konflikt mit dem ausländischen Gesetz?
Also auf Anhieb fällt mir jetzt direkt eine Story ein. Da waren wir in Italien unterwegs, ist schon ein paar Jahre her mit den Jungs und waren da auf so einem Festa della Dea, heißt das, von so Freunden von uns aus Italien, auch so ein Fußballbezug. Und ich habe da morgens noch voll Rest besoffen, paar Kumpels irgendwie in die Stadt gefahren, ja, und habe die am Bahnhof abgesetzt. Und in Italien ist es ja quasi so, da gibt's ja auch die Mautstation und du bist quasi an dem Punkt, wo du auf die Autobahn fährst, holst du dir ja quasi so ein Ticket ab und musst an der ersten Station, wo es wieder rausgeht, dann zahlen. Und ich bin irgendwie, ich hatte gar kein Geld, ich hatte nichts einstecken, außer Gras. Das war wirklich sehr Dings. Ich hatte keinen Ausweis, nichts. Ich hatte nur so eine Bauchtasche, wo hinten noch Gras drin war. Und ich fahre auf so eine Autobahn drauf und ich so, fuck, weil da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich habe es verrafft, ja. Und ich sehe halt so diese Mautstation vor mir und denke mir, scheiße, wenn ich jetzt dieses Ticket hole und so, ja, ich komme ja gar nicht mehr. Ich habe kein Geld, ich kann es nicht bezahlen. Ne? Dann habe ich halt mitten auf der Autobahn so einen U-Turn gemacht, weil auf der anderen Seite war quasi diese andere Station, habe gedacht, das kriege ich denen schon irgendwie erklärt und von oben kommen gerade die Bullen runtergefahren. Original in dem Moment, direkt halt natürlich Blaulicht angehalten und ich so, oh nein, kein Ausweis, noch Gras dabei und dann saß ich da und hab so gedacht, okay, ruhig bleiben. Dann habe ich das da in so einem gebrochenen Englisch versucht, denen zu erklären, was mir da passiert ist. Und ich hatte wirklich Glück, Mann. Die waren so auf, ja, okay, komm, fahr weiter. So, deswegen alles gut gegangen. Dann musste ich noch an der Station da vorne. Die haben natürlich gar kein Englisch verstanden. So, ich so, U-Turn, was? Wo ist dein Ticket? Nix Ticket. Und irgendwann hinten die Autos hupen schon, dann haben sie einfach aufgemacht. So. Das wird mir jetzt mal auf Anhieb einfallen, ja. Aber
da warst du auf jeden Fall wach danach, ne?
Boah, da war ich danach wach, ja. Ja, das schon, ich habe keine Ahnung, Mann, wie das ist. Ich weiß nur so, Italien, ja, Polizei, nicht so geil.
Ja, ich glaube, also rausfinden will man es, glaube ich, nie.
Nee.
So, ich war auch in Spanien auch schon, da war ich 18 oder so, keine Ahnung, wo man da so mit den Jungs halt so Partyurlaub macht. Und da habe ich auch die spanischen Polizisten, die handeln erst und dann fragen sie. Gerade mit diesen ganzen Partytouristen so. Das ist, hast du keine Lust gehabt, so, dich mit denen auseinanderzusetzen.
Ja, das glaube ich, ja.
Naja, ich bin auch so ein Kandidat, der hat auch mal so Glück bei so Urlauben. Ich war Gran Canaria, 3. Tag direkt Zeh gebrochen.
Ach komm.
Also dumm. Eine richtig dumme Aktion einfach. Also an der Bushaltestelle so, yeah, ich mache einen auf geil, bin noch in der Energie geladen, so vom Abend, so auf dem Weg zum Hotel zurück und wirklich 5 Minuten Fußweg. Und zack, springe so an der Bushaltestelle, mach so einen auf Tarzan, komm auf, merk schon so, ah, fuck. Und dann das zweite Mal an derselben Bushaltestelle nochmal gemacht, genau wieder auf denselben Zeh.
Nein. Boah, das ist ja ekelhaft. Passiert. Aber egal. Warst du wenigstens reisekrankenversichert oder ja, wurde es teuer?
Alles gut. Es war halt nur so. Ich war dann auf Krücken, habe ich gemerkt, okay, Krückenlaufen ist gar nicht so cool.
Dick abturnen, ja, auf jeden Fall, ja.
Und dann war ich bei mir ein Bike geliehen, dann bin ich die ganze Zeit mit dem Bike unterwegs. Die waren halt eine Gruppe von 15 Leuten, haben so Leute kennengelernt und so, und es ist dann immer, wenn du dann derjenige bist, der so irgendwie nicht nachkommt,
die Bremse. Abturnen, ja.
Aber mit dem Bike ging das, war dann immer so, das war gut. Bei Alte Liebe rostet nicht, deinem Collab-Album mit Vega.
Ja.
Habt ihr zum Teil in Frankreich und im Bayerischen Wald aufgenommen.
Ganz genau,
und
ja.
Damals hast du gemeint, du hättest nochmal Bock auf so einen Abschottungsmodus.
Mhm.
Warum?
Also ich fand das generell einfach ganz geil. Also ich habe das danach auch zu Cobra 3, meinem letzten richtigen Solo-Album, das Fighting Hessisch war ja eher so ein Mixtape, habe ich das auch nochmal gemacht. Du hast einfach anders Zeit zu arbeiten, Mann, weil du bist irgendwo, stehst auf, wir machen dann für gewöhnlich erstmal morgens ein bisschen Sport und sowas und danach ist der restliche Tag halt zum Schreiben. Ne? Du hast halt sonst kochst zwischenzeitlich mal, aber das ist alles, das raubt nicht so viel Zeit, während hier, du hast so viele Sachen, hier irgendwie was einkaufen, dann jemand ruft an, dann am Ende nochmal ein Käffchen trinken, einen Kollegen, und du hast einfach so viele Kleinigkeiten, die einem von Arbeit abhalten und das war schon, weiß ich nicht, war irgendwie geil, weil man dann auch bis in die Nacht rein, manchmal, wenn man noch Flash hatte und wenn man keinen Bock hatte, hat man einfach aufgehört so, aber das war schon sehr gut und das werde ich auch auf jeden Fall wieder machen, aber jetzt zu dem Album irgendwie hat sich zeitlich nicht ergeben und das ist schon eigentlich immer eine coole Arbeitsweise.
Was für eine Zeitspanne war das eigentlich jetzt, Albumentstehung bis jetzt, bis wenn es rauskommt?
Also ich muss sagen...
Ist jetzt schon fertig, ne? Es warten
genau.
Jetzt nur noch darauf, dass
also tatsächlich waren es glaube ich schon alles in allem, auch klar das Mixtape kam noch so, aber da hat auch schon für mich die Albumentstehungsphase angefangen. Das sind 2 Jahre und ich glaube jetzt die letzten... 1,5 circa sind es, die halt intensiv quasi in diese Phase gegangen sind. Und ja, das mag für die Leute jetzt dann immer erstmal so ein bisschen verwunderlich klingen, so dann 12 Songs, aber das manchmal, man hat einfach Phasen, wo einfach über sehr lange Zeit nichts Geiles kommt. Und was willst du machen? So, weißt du, so mein Anspruch ist dann nicht zu sagen, ah ja, gut, dann nehme ich das, was ich habe, sondern ich will schon am Ende happy sein. Und ja, dann dauert es halt manchmal so lange, wie es dauert.
Ja, ist doch gut. Ist doch vollkommen legitim. Letztes Mal hat sich Nio, der Bruder von V, hat sich Sido gewünscht. Und jetzt hast du dir auch Sido gewünscht. Und zwar mit Apache. 207,
ganz
202.
Genau.
Warum?
Ey, weil es einfach ein geiler Song ist so. Also ich muss sagen, Sido, ich war früher nicht so der Sido-Fan, aber von Album zu Album ist er mir irgendwie musikalisch näher gekommen. Und das Letzte ist jetzt das, was ich wirklich am meisten feiere und auch schon relativ oft gehört habe. Und der Song war so direkt für mich im Ohr.
Du hast mal gesagt, um bei Freunde von Niemand, eurem Label, gesigned zu werden, braucht es unter anderem die Bereitschaft, andere Musik zu machen als der Rest. Nicht drauf aus sein, rasanten Erfolg zu haben und Millionen von Klicks.
Ja, also was heißt nicht drauf aus zu sein? Das klingt natürlich so rum, komm zu uns und du wirst ein brokes Arschloch.
Nee, also nicht drauf aus sein, also rasanten Erfolg zu haben und Millionen von Klicks direkt so von heute auf morgen.
Ganz genau, ja. Das ist auch so, sieht man auch an unseren Klicks. Aber ja, also ich glaube, also das, was wir vorhaben oder das, was wir, wo wir uns sehen, ja, das ist einfach ein Weg, der einfach ein bisschen länger ist. Der einfach länger ist und klar, keiner würde sich beschweren über rasanten Erfolg. Ne? Da sind wir uns schon alle sehr einig. Ja? Aber generell ist das, was wir machen, halt nicht krampfhaft darauf ausgelegt. So.
Auch was bist du aus?
Ich bin aus darauf, geile Mucke zu machen. Also ich bin aus darauf, Musik zu machen, die mich begeistert, die möglichst viele Leute begeistert und natürlich halt mein Live-Programm zu erweitern so. Und natürlich bin ich irgendwann auf einen Erfolg aus, der es einen einfach ermöglicht, noch besser davon leben zu können. Also ich kann schon glücklicherweise von dem, was ich mache, leben so. Ist alles cool.
Sehr gut.
Aber
Fotos runtergefallen.
Nee, aber über mehr ist man natürlich auch dankbar in jeglicher Hinsicht. Ne? Und wenn irgendwann mal es sau abgehen sollte oder könnte, obergeil, direkt so. Übercool, aber ja, ich weiß nicht. Ich halte es halt wirklich so, dass ich meine Sachen halt für mich so machen will, dass ich sie geil finde. Und ich glaube, um, sag ich mal, jetzt den Playlisten gerecht zu werden, müsste ich auf jeden Fall hier und da Abstriche machen und einfach Sachen ändern. Und da bin ich einfach kein Freund von, so weit da in meiner Musik rumfuchteln zu lassen.
Verstehe. hast du das Gefühl, weil es geht ein bisschen in die Richtung, hast du das Gefühl, dass im Deutschrap aktuell viel kalkulierte Songs released werden, um im Radio oder in bestimmten Playlists zu landen?
Auf jeden Fall. Definitiv. Also ich meine, das ist ja, es gibt ja einfach so ein paar Grundregeln, ne? Lass die Hook direkt am Anfang kommen, mach kurze Intros, mach off die Hook, mach kurze Parts, hab bestenfalls eine Catchphrase und Gesang natürlich immer ganz gerne und 2,5 Minuten, damit es in kurzer Zeit öfters gestreamt werden kann. So, und ich meine, da braucht man sich halt nur mal die Modus Mio durchzuklicken und dann wirst du sehen, dass dieses Raster dann doch erstaunlich oft zu finden ist.
du hast auch mal gesagt, du kannst Rapper nicht ernst nehmen, die Songs kalkuliert rausbringen.
Ja.
Bisschen länger her, schon 1-2 Jahre. Frage wäre jetzt, warum kannst du sie nicht ernst nehmen? Du hast gemeint, für dich muss ein Rapper immer das sagen, was gerade in ihm ist.
Generell schon. Also ich würde mal sagen, dass sich meine Meinung zu anderen Leuten diesbezüglich da ein bisschen geändert hat. Weil ich glaube, dass es halt, weil natürlich trotzdem, trotz diesem ganzen Kalkül, was du halt natürlich beeinflussen kannst und so, ne, damit halt ein Ding knallt, muss es halt trotzdem krass sein. Also das steht außer Frage, ja. Und da gibt's ja auch einfach viele Leute, die das halt beweisen. Und es gibt vielleicht auch viele Leute, die das dann irgendwie ein bisschen zusammenfügen, ne? Die halt ihr Ding haben, ihren Song so und dann sagen so, wie krieg ich den jetzt so ein bisschen ins Aktuelle reingemünzt, ne? So einfach nur arrangement-technisch oder sowas, ja. Und deswegen würde ich sagen, dass sich die Radikalität meiner Meinung diesbezüglich bisschen gechillter geworden ist.
Ich hätte nämlich jetzt Sido angesprochen, tatsächlich, ja. Weil ich einfach mal die These aufstelle, dass Sido schon kalkuliert an Songs rangeht, in einer gewissen Weise. Sido es aber meiner Meinung nach sehr krass schafft, diese Kredibilität trotzdem zu behalten, weil er wirklich diesen Sprung geschafft hat in die Popwelt rein. Ja. Er ist auf den Radio-Playlists so, wird hoch und runter gespielt, Album jetzt wieder auf 1 gegangen und so weiter und so fort. Und er trotzdem sich selbst in gewisser Linie treu bleibt.
Das ist halt genau das ist halt eine sehr gesunde Mitte, ne? Und ich meine, Sido sagt ja auch öffentlich, dass er halt quasi versucht hat, jetzt bei seinem letzten Album wieder einen Radio-Hit zu landen und hat ja mit diesen Pyramiden, ich weiß jetzt nicht, wie oft es läuft, aber es läuft ja auf jeden Fall, ja? Und dann ist doch in Ordnung. Also ich meine, besser als wenn man es versucht und es nicht schafft, ja? Aber deswegen sage ich, ist es schwierig und wenn ich mir so ein Sido-Album anhöre, wie jetzt das aktuelle, ist das für mich trotzdem auch sehr viel von dem Typ an sich und so. Und das ist jetzt nicht so komplette Plastikmusik, die halt einfach nur dem Zweck des Geldscheffelns dient. Ne? Also ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter und da muss man natürlich auch ganz unabhängig davon Respekt vor diesem Karriereweg haben. Ja.
Voll. Eine weitere Aussage von dir, ich konfrontiere dich nonstop mit Aussagen. Du hast gesagt, ein Hit ist ein Song, den man auch noch in 15 Jahren hört und spielen kann und nicht ein Song, der vielleicht viele Klicks hat jetzt über eine kurze Zeit, aber dann nur einen Sommer lang interessant ist. Gibt's aktuell einen Song, der viele Klicks hat, bei dem du denkst, das ist so ein Hit, das könnte so ein Hit werden? Nach deiner Definition?
Das Problem ist, dass es so unglaublich viele Dinger mit vielen Klicks gerade gibt, dass es schwierig ist. Also ich würde tatsächlich sagen, also ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall Juju Vermissen so ein Ding ist, was auf jeden Fall längeren Bestand hat als viele andere Sachen, weil es einfach auf eine sehr emotionale Ebene geht, ne? Und deswegen halt für die Leute, glaube ich, auch einfach in vielen Jahren noch interessant ist, während viele Dinger halt so Lifestyle-Songs sind, ne? Die aber keine, meiner Meinung nach, tiefere Bedeutung haben und deswegen halt in 2 Jahren von einem anderen Lifestyle-Song abgelöst werden. Ich stehe immer noch hinter dieser Aussage, so für mich ist so ein richtiger Hit ist größer, ja, das ist einfach, wie ich es halt da gesagt habe, so ein Ding, was in 15 Jahren noch da ist, während es locker auch vor 20 Jahren diese Hits gab, die jetzt teils vielleicht gar keiner mehr kennt. Ja? Und deswegen nichts schmälert auch nichts daran, dass ich nicht Respekt davor habe, wenn Leute es schaffen, ein Ding zu haben, so ein Mini-Hit oder weil mir fehlt jetzt der Begriff dafür, ne? Aber so ein großer Hit ist für mich schon nochmal was anderes.
Würdest du sagen, dass du nach dieser Definition einen Hit hattest?
Bis jetzt, nee.
Noch nicht?
Nein.
Aber wir arbeiten fleißig dran.
Wir arbeiten dran. Also ich sag mal, für, guck mal, es gibt für unsere Verhältnisse, ne? Also das ist ja vollkommen klar, wir haben nicht diese Gold- und Baba-Bar-Singles. Wir haben 2, 3 Songs, sag ich mal, die für unser Publikum auf jeden Fall in vielen Jahren noch interessant sein werden. Zum Beispiel so ein 2 Sekunden. Das ist einfach so ein Song, da steckt sehr viel Tiefe drin. Und immer, wenn wir den live spielen, der wird gefühlt von Jahr zu Jahr krasser. So.
Lift Your Head Up finde ich zum Beispiel auch krass von euch beiden.
Krass.
Hören wir später auch noch.
Freut mich, vielen Dank. Nee, aber das ist so für unsere Verhältnisse, ne? Ist das so ein Ding, was in Jahren noch, oder von Vega zum Beispiel, das Vincent-Outro, so. Das ist auch so ein Teil, das wächst einfach mit den Jahren, ne? Aber das hat nicht diese Größe oder diese Reichweite, um halt diesen Big Hit, wie ich ihn halt da beschrieben habe, zu erreichen.
Ja, Vega hast du angesprochen, Jungs von der Bushalte ist zum Beispiel auch so ein All-Time-Favorite, glaube ich.
Definitiv, ja, voll.
Auf jeden Fall. Weil es halt genau dieses Emotion, dieses ganzen Flair, diesen ganzen Vibe, den es da transportiert, ist krass. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall mal an. Jungs von der Bushalte von Vega, großes Ding. Zum Teil kann man ja aktuell nicht mehr so ganz unterscheiden, mögen manche Stimmen sagen, zwischen Influencer oder Rapper.
Ja, es vermischt sich.
Bei dem Social Media Output, den manche so an den Tag legen. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist ein ultra wichtiges Tool geworden. Dauerpräsenz, permanente Posts, den Leuten Futter geben. Wie sehr spielst du damit, springst du drauf, beugst du dich diesem Sog, wie man es formulieren möchte, aber quasi wie weit, weil in irgendeiner Form sich komplett dem versperren, ist schwierig, glaube ich.
Ja, nicht nur schwierig, also das ist das Ende deiner Karriere. Also deswegen, ich nutze das natürlich, ja, auf jeden Fall. Ich bin da am Start so, ich habe jetzt keine Bones MC Live-TV, ne, so, das ist einfach, da bin ich nicht der Typ für. Das ist auch nicht so mein Style, auch auf alles drauf zu halten, so. Ich bin jemand, ich mache sogar eigentlich, wenn ich im Urlaub bin, ich habe hinterher 2 Fotos gemacht, so. Ich bin gar nicht so der Foto, Video und alles immer zeigen Typ, so, ne. Aber es gehört dazu und in den Phasen, wo es besonders wichtig ist, so, mache ich es auch vermehrt und klar, natürlich, ich nutze das. Das ist die Kommunikation mit deinen Fans. Das ist die Möglichkeit, auch neue Leute zu generieren, die vielleicht einfach über diese Vorschläge von Bildern und von Stories halt mal auf deine Seite kommen und deswegen unter Umständen dann auch mal ein Lied hören, ne? Also deswegen, mir ist schon klar, wie wichtig das ist und ich nutze das auf jeden Fall. Aber ich versuche, dass das einfach nicht mein Leben bestimmt. Und ja, ich habe da, glaube ich, meinen gesunden Mittelweg gefunden, mit dem ich obercool bin.
Aber so einen Social Media Manager habt ihr nicht?
Nee, also der Simon so, der macht bei uns so ein bisschen die Labelarbeit, klar, um ein paar Sachen kümmert er sich, aber dass wir jetzt wirklich jemanden spezifisch haben, wir haben auch wirklich schon viel probiert, also wir haben viel Leute rangeschafft, die gesagt haben, das und das und das müsst ihr machen und so, war alles für die Katz. Und wenn ich mir, ganz ehrlich, wenn ich mir zum Beispiel die Rapper so angucke, die erfolgreich sind, da gibt's doch nicht ein Modell. Jeder, guck mal, Materia und Casper, die posten fast nichts. Die posten alle 2 Wochen mal irgendwas. Die spielen da irgendwelche Festivals die ganze Zeit, die sie alleine ausverkaufen. Ja? Bones MC ist vielleicht sogar aktuell ein bisschen größer als die, der postet jeden Tag. So, würden jetzt, wenn Materia und Casper jeden Tag so viel posten würden wie Bones MC, wäre das dann, nee. Also ich glaube einfach, dass da jeder so für sein Künstler-Dasein auch so das Rezept finden muss.
Ab 9.1. geht's raus auf die Gasse.
Yes.
Albumtitel, oder?
Albumtitel
Riot, genau.
Genau, Albumtitel Riot und Raus auf die Gasse ist quasi, ja, das ist so ein Slogan-Slang so von unserem Kreis so. Und ich fand das einen ganz guten Tourtitel, weil es ist ja schon so, dass die Welt so ein bisschen vor ihren Bildschirmen versauert und immer mehr zu Stubenhockern wird. Und so eine Tour ist doch mal so eine geile Möglichkeit, mal wieder rauszugehen.
Du warst zuletzt mit Savas auf Tour, auf der KKS-Tour als Support.
Face? Nee, ich war mit Vega auf der Essadamus-Tour. Ach stimmt, aber mit Face habe ich...
Mit Face Support, ne?
Genau, also, habe ich in Frankfurt Support gespielt, aber Frankfurt nicht die ganze Support. Tour,
okay.
Ja.
Wie war das, als du auf Essadamus-Tour warst mit Savas?
Das war auf jeden Fall sehr krass.
Als Act, also jetzt mit deinen früheren Idolen quasi auf Tour zu gehen?
Das war für mich eins der krassesten Erlebnisse meines Lebens. Ich bin ein Kool Savas-Fan seit Day One und sowas. Ja, das ist für mich wirklich ein Idol, der mich ein Leben lang begleitet hat. Und dann da einfach mit am Start zu sein und einfach mit den Jungs halt zu essen, zu quatschen und eine geile Zeit zu haben, eine geile Tour zu haben. Und wir haben uns totgelacht. Es war wirklich auch eine sehr, sehr lustige Tour, muss man wirklich dazu sagen, weil durch dieses Mixtape-Ding waren das nicht so die ganz großen Hallen und es war einfach ein bisschen gechillter und das war sogar für mich sogar noch ein bisschen geiler fast, ne? Weil die großen Hallen sind schön, aber es verläuft sich halt, finde ich, immer so ein bisschen von der Stimmung und wir konnten halt über viel lernen. Also es ist wirklich so was, würde ich mal von uns so arrogant sein, dass wir live eigentlich schon immer relativ am Start sind, aber wir konnten da auf jeden Fall noch einiges mitnehmen und ich glaube, das hat man hinterher dann schon auch gemerkt.
Also kann ich unterschreiben, zuletzt glaube ich auf dem Hidden Hills habe ich euch gesehen und Freunde von Niemand, wer schon mal Freunde von Niemand live gesehen hat, egal wen, das live eine andere Energie, die da ist, kommen wir später nochmal kurz darauf zu sprechen. Mich würde interessieren, was hast du denn mitgenommen?
Es ist so schwierig, das zu erklären. Also erstens mal natürlich halt, wie du dein Set gestaltest, ne? Einfach dieses, da viel wussten wir ja schon, ne? Weil wir uns da auch von Savas viel abgeguckt haben. Aber erstens mal die Songs schneller zu machen, ne? Die Outros wegzukürzen, einfach bam, 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 ineinander übergehen lassen. So Dinger wie dieses Hook-Medley, was er macht, was oft so Sachen sind, die du siehst die Show und du merkst das gar nicht so, ja, und es sind einfach diese ganzen Kleinigkeiten, aber auch von der Präsenz, die du rüberbringst, immer vorne sein, immer am Start sein, weißt du, Leute angucken, einzelne Leute raussuchen, gerade auch was du machst, wenn die Stimmung nicht so geil ist, ne, weil klar, in eine Halle zu kommen, wo halt alle die ganze Zeit springen und bouncen, ist cool, aber da musst du dann nicht mehr so viel machen. Aber das Wichtige sind, oder da, wo du am meisten lernst, sind die Abende, wo die Stimmung schlecht ist. Und wie du es dann schaffst, quasi mit deiner Energie und mit eben diesen Tricks, jemanden hinten so, ja, du, genau, den Arm. Weißt du, so dafür zu sorgen, dass die Leute Bock kriegen. Und das ist, da ist der meiner Meinung nach King drin, weil es gibt wirklich viele, also ich gucke mir sehr viele Konzerte an und ich habe auch schon tatsächlich halt natürlich viele Konzerte gesehen, die eine schlechte Stimmung hatten und sehr viele Rapper, die halt leider Gottes auch nichts draus gemacht haben, sondern einfach halt das Ding gespielt, ja okay, cool.
Ja, noch so ein bisschen beleidigt waren wahrscheinlich.
Tatsächlich, ne? Ja, also habe ich schon oft gesehen und ja, mag für die Leute cool sein so, das Cash ist trotzdem da, aber das ist nicht mein Anspruch so.
Aber ist es dann schon so, dass du, wenn die Stimmung schlecht ist, noch mehr Energie geben musst?
Natürlich, klar, auf jeden Fall.
Also, schon, oder? Weil das merke ich zum Beispiel als Besucher, je mehr Energie da oben auf der Bühne ist, desto mehr überträgt sich das ins Publikum.
Ja.
So, und je mehr Energie kommt wieder aus dem Publikum zurück, geht wieder auf den Künstler über, was er wiederum zurücktransportiert und so geht es halt in die positive Spirale nach oben. Aber genauso kann ich mir halt vorstellen, dass es halt auch in der negativen Spirale nach unten geht, wenn es umgekehrt ist.
Ja, voll. Das ist auch so. Also das ist halt genau das, wie ich das halt beobachtet habe. Ne? Wenn du halt so eine Show hast, wo halt dann vielleicht einfach die Stimmung nicht so geil ist, aus welchem Grund auch immer, und dann ist der Künstler so ein bisschen abgefuckt und dann ist für die Leute noch so, da haben die noch weniger Bock mitzumachen und dann ist es wirklich so am Ende so, irgendwann gehst du einfach, weil du sagst, ey, ganz ehrlich, das ist hier, sorry. Und ich habe das schon oft erlebt, so dass wir, klar, weil bei uns, wir sind ja noch nicht so überkrass bekannt, wir haben jetzt beim Out for Fame gespielt zum Beispiel, da war jetzt auch nicht die Hölle los und wir hatten einen relativ frühen Slot, da waren wenige Leute wegen uns da und klar, du kommst vor komplett neues Publikum, die vielleicht gar nicht mal mit deinem Musikstil noch konform gehen, aber wir haben es trotzdem geschafft, der Face und ich, neue Leute zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass am Ende so vom Vibe, vom Gefühl her, alles cool war. Die Leute hinterher kamen so, ey, krass, voll überrascht gewesen, so, dass ihr da so abgegangen seid und sowas. Und ja, das ist halt dann, wenn du das zurückkriegst, weißt du, okay, ich habe hier auf jeden Fall alles richtig gemacht und ja.
Kannst du dich noch an dein geilstes Tour-Erlebnis erinnern? Entweder mit Savas oder alleine mit den Jungs?
Boah, das ist ganz schwierig, Mann, weil es gibt so viele. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele sehr
oder
geile Erlebnisse.
Eines der geilsten. Man kann es ja auch sagen, okay, es gibt ganz viele, aber eins nehme ich jetzt mal raus. Es ist nicht das Geilste, aber es ist auf jeden Fall eine geile Situation gewesen.
Das ist,
jetzt Festivaltour, irgendwas Frisches?
Ja, ey, also ich muss wirklich sagen, dass wir jetzt das Spackwochenende war einfach ein geiles, weil wir waren am Freitag, waren wir privat da und da dann die Juju-Tour-Crew getroffen, mit denen kurz gebabbelt und so, obercool, schönen Abend.
Ja, super Line-Up gehabt, ne?
Ja, auf jeden Fall, richtig krass.
Im Verhältnis ist es noch relativ kleines, überschaubares.
Ja, aber es war auch das letzte Spack vorerst, weil die halt quasi die Organisation jemand anderen übergeben wollen. Und deswegen ist da jetzt leider erstmal Ende. Und ich glaube, die haben da einfach nochmal Kohle rausgeknallt. So. Und da war der Freitag, war schon geil. Juju Jizzes, das war so ein bisschen der neuere Kram. Und wir da halt komplett abgefahren, einfach geilen Abend gehabt. Und am nächsten Tag waren unsere eigenen Shows. Und wir hatten halt 3 FVN-Shows. Wir haben das erste Mal Spack die Mainstage gespielt mit Vega. Und es war rappelvoll. Also es war wirklich richtig wahnsinnig. Und dann abends waren trotzdem noch die Shows von Face and Me auf der kleinen Bühne, waren halt auch voll. Und die Leute sind komplett die ganze Zeit durchgetreten. Man, da war wirklich so ein Moment, man hat sich einfach kurz wie so ein King gefühlt. Wir sind danach über den Platz, wir sind ja eigentlich auch immer draußen bei den Leuten so. Und wirklich, die Leute kamen auch alle und haben das schon auch so mitgekriegt und haben gesagt, ey, was ihr hier heute gemacht habt und so. Und das war wirklich, ich bin am nächsten Tag, ich bin nach Hause gefahren, ich hatte so eine gute Laune, es war unglaublich geil. So, das war auf jeden Fall wirklich was Schönes.
Ist das vielleicht auch mitunter einer der Gründe, warum du sagst, dass die Tour immer wichtiger ist als das Album?
Ja, natürlich. Also ich meine, das Feedback ist halt einfach ganz anders. Ne? Wenn ich einen Song rausbringe, eigentlich kann es nur negativ werden. Erstens mal, man würde sich natürlich wünschen, direkt, du schießt das Ding raus, 3 Tage später Mio-Klicks, ne? Das passiert schon nicht, ne? Dann hast du es so, du liest und bei mir ist so richtig krank. 30 positive Kommentare, der eine negative, ich sitze da, scheiße. Dann zählst du dann die Daumen runter, dann beschwert sich jemand über das und das im Video und es ist für mich, ist es einfach nur eine Riesenkatastrophe, weißt du?
Aber du kniest dich auch richtig rein in dieses Song.
Natürlich, Mann, weil da steckt ja mein Herzblut drin, weißt du, das sind einfach Songs oder jetzt mache ich gerade meine Videokonzeption selber, ja, und da steckt so viel Arbeit drin und du haust es raus, weißt du, und dann geht's so, ah ja, warum haben die das gemacht? Oh, schon wieder Bengalos im Video, oh, schon, so, oh nein, weißt du.
Du weißt schon und selbst, das ist auch einzuordnen bei YouTube-Kommentare und ich glaube, nur noch Twitter, glaube ich, also was sich da tummelt an Kommentaren.
Ey, aber natürlich, ich weiß das komplett einzuordnen, das ist jetzt auch nicht so, dass mein Tag dann zerstört ist, ja, aber das Ding ist, es ist halt so, es sind so kleine Momente, die einen dann so ein bisschen runterziehen, weil die einen einfach zweifeln lassen. Auf Tour hast du das gar nicht. Auf Tour wird der letzte Song, den alle scheiße finden, feiern die Leute dann ab, weißt du? Und alle sind gut gelaunt und du hast einfach nur positives Feedback. So. Und das ist einfach das Schöne daran. Du hast nur Spaß, weil du auch mit den Leuten direkt bist, ne? Mit dem Internet. Das ist halt immer so ein bisschen...
Genau, das wollte ich auch sagen. Du hast direktes Feedback halt auf der Tour. Ja. So kannst du Leute angucken, du merkst direkt, was für Emotionen du ausgelöst hast oder sie bei dir auslösen, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, alles auch viel echter. Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Du hast auch gesagt, man muss immer mehr geben als die anderen, weil man nur so am Start bleiben kann.
Mhm.
Hört sich ein bisschen nach Fluch und Segen zugleich an.
Ist es auch, ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, so ich bin jemand, der wirklich viel arbeitet und auch gerne arbeitet, aber manchmal fickt es schon einen so ein bisschen, weil du gar nicht mehr weißt, ist das jetzt genug? Machen die anderen viel mehr? Was ist der, so, es gibt ja kein Rezept dafür, ne? Das hast du natürlich, sage ich mal, in der normalen Arbeitswelt so vorgegeben quasi, einfach durch deine Arbeitszeiten und klar, dann, was du in der Zeit dann auch machst, aber dann ist gut so. Aber klar, als Selbstständiger oder gerade als Künstler, es gibt so nie dieses Ende, ne? Es geht immer weiter. Und klar, es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr aktiv sind und die sehr krass am Ballern sind. Und ja, man will sich ja einfach generell messen mit den Größten und mit den Besten, weißt du, nicht sich mit dem Mittelmaß messen, ne? Und das ist schon was einen schon sehr ficken kann, so definitiv, ja. Mhm. Aber das gehört halt dazu, das hat man sich ausgesucht und damit muss man zurechtkommen. Das ist halt der Weg.
Das ist die selbstständig, ne? Selbst und ständig.
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
Kommt nicht von irgendwoher. Du bist, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, 30, wirst jetzt im Dezember 31.
Genau,
so.
Ja.
Da reflektiert man bestenfalls etwas mehr, wird vielleicht ein bisschen nachdenklicher, mhm, hier und da, überdenkt ein paar Dinge. Könntest du sagen, was deine persönlich größte Entwicklung war jetzt in den letzten Monaten oder welche dir vielleicht noch bevorsteht?
Boah, es ist ganz schwierig. Also ich habe gelernt, auf jeden Fall immer mehr quasi auf meine eigene Intuition bezüglich Sachen, die ich mache und Dingen, die ich angehe, zu hören. So. Und einfach da auch einfach lockerer zu werden über das, was vielleicht hier und da andere Leute, also unabhängig jetzt von irgendwelchen Internetkommentaren, sondern im privaten Bereich oder sowas, davon denken oder davon halten. So. Und das ist was ich auf jeden Fall in den letzten, klar, Monaten ist schwierig, ne, aber in den letzten 1-2 Jahren so gelernt habe, einfach zu sagen, so, ey, wenn ich denke, das und das ist mein Ding und das muss ich machen und das vielleicht aber nicht, dann wird es richtig sein. Und dann, selbst wenn man dann Leute enttäuscht oder Leute abgefuckt sind, weil du vielleicht nicht mit ihnen irgendwie das und das gemacht hast, sondern im Studio warst oder dich einfach auf dein Projekt konzentriert hast oder sowas, das juckt in 2 Jahren keine Sau mehr, weil mit meinen Kumpels werde ich immer noch befreundet sein, ne? Aber ist vielleicht für den Moment für mich einfach wichtiger. Und das habe ich einfach gelernt. Und ja, was steht einem bevor? Ich glaube generell so ein bisschen in vielen Sachen relaxter werden, einfach nicht mehr auf jedem Fest tanzen zu müssen. Das ist auch so tatsächlich so ein Ding. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, so auch im Nachtleben. Und ich liebe das auch. Das gehört zu meiner Persönlichkeit auch dazu. Aber ich habe gelernt, es geht einfach nicht immer alles. Und auch wenn man das jahrelang geglaubt hat und vielleicht auch so gelebt hat, muss man dann irgendwann seine Abstriche ziehen. Und man wird einfach auch relaxter damit. Man hat nicht mehr so dieses, scheiße, ich verpasse was. Oder am nächsten Morgen so erstmal alle fragen, wie es war. So, weil man so voll Schiss hat, jetzt die Überstory verpasst zu haben. Ja, das geht glücklicherweise weg. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Hat sich auch ein bisschen gelegt. Ich muss auch sagen, ich habe früh angefangen. Aber mittlerweile ist auf jeden Fall ein überschaubarer Maß. Und da gibt es bestimmt auch Stimmen in meinem persönlichen Umfeld, die es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ist auf jeden Fall runtergefahren, definitiv. Ja. Bei mir ist auch einfach so, ich brauche viel länger, um mich wieder zu regenerieren.
Das definitiv, Mann. Und
so, ich 20 war so, dann ja, bin ich um 8 nach Hause gekommen so und um 8:30 oder 9 war ich in der Schule so. Nicht in der Schule, aber irgendwo anders quasi. Ja. Und heutzutage ist, also wenn ich um 8 Uhr nach Hause komme, so, dann brauchst du mich die nächsten 1,5 Tage nicht anrufen. So.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon schlimm geworden. Traurig.
Ja, ja, das ist, wie es ist. Wir hatten es vorhin gesagt, eure Live Power, Performance, ist schon was anderes so. Also wie gesagt, auf dem Hidden Hills habe ich euch gesehen das letzte Mal. Neo Cavo waren hier, haben live performt, das war auch krass. Ich war sehr, sehr überrascht so für Young Guns so und Freunde von Niemand Camp. Hat einfach sehr viel Energie on stage. Auch, muss man dazu sagen, kaum Playback, kein Autotune. Sehr starkes Energielevel, wie gesagt. Und die Energie, die da transportiert wird, die spüren auch die Fans. Und du hast gesagt, 2020 wird die beste Boska-Live-Show.
Ja.
Warum?
Naja, gut, erstens mal ist davon abzusehen, so jetzt von den ersten Ticketverkäufen läuft das alles cool an. Und ich glaube auch einfach, dass das erstens mal natürlich meine bestbesuchteste Tour wird so. Jetzt nicht im Sinne von überall 2000er Hallen und so, aber das wird schon auf jeden Fall alles ganz cool. Und deswegen weiß ich auch, mit welchem Budget ich so ein bisschen arbeiten kann. Das werde ich in die Show stecken. Und von Jahr zu Jahr wird die Show geiler, weil man einfach, du hast jetzt natürlich alles, was an Backkatalog da ist. Auf dem neuen Album sind viele Sachen, die für live krass werden. Und es sorgt einfach dafür, dass das eine geile Show wird. Und ich bin sehr motiviert. Und meine letzte Solo-Tour war nach der Savas-Tour direkt. Ich war halt schon gut vorgeplättet durch das ganze Live-Ding. Jetzt, ich bin frisch, ich bin heiß wie nie zuvor.
Hungrig.
Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr hungrig und ich habe übertrieben Bock und ich glaube, dass es geil wird und ich glaube auch, dass die Leute auch Bock haben, das Album live hören zu werden. So, da bin ich mir sehr sicher.
Aber kannst du irgendwie, also hast du was Besonderes überlegt? Savas hatte ja irgendwie auf seiner Tour irgendwie so ein Greifarmautomat, hat er irgendwie erzählt, ja, wo er gesagt hat, beim Merch irgendwie aufgestellt, damit die Leute, die quasi warten, noch zu tun haben, so, wo sie irgendwas sagen.
Also so
können.
Weit sind wir noch nicht. Wir haben jetzt natürlich schon so ein paar Sachen geplant, so ein paar kleinere, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber wir werden uns auf jeden Fall für die Show was überlegen und wir haben eigentlich immer auf jeder Tour haben wir immer so ein paar kleine Specials, die das einfach ein bisschen aufwerten und das wird am Start sein, aber ich glaube, es wird einfach von der Energie und von der rein von der musikalischen Show wird es auf jeden Fall safe das Beste werden.
Ja, schön. Ab 9.01. geht's los. 18 Stops, glaube ich, sind es.
Genau,
am 28.
Ja.
Dann Finale in Frankfurt,
yes,
in der Batsch Cup. Sehr gut, darf man gespannt sein. Wird sich auf jeden Fall lohnen, da euch live zu sehen. Wie
Dankeschön.
Gesagt, ich
ja,
kann nur
ich
sagen, hoffe. Die Energie, die da transportiert wird, ist was anderes. Wir hatten es vorhin ein bisschen von Social Media und permanenter Präsenz. Und genau, wir hatten gesagt, ihr habt keinen Social Media Manager, weil wahrscheinlich werdet ihr auch ein bisschen arbeitslos. Weil ihr natürlich für euch.
Weil wir so vorbildliche Künstler sind, dass wir unsere Kanäle alle 1A representen.
So nämlich. Aber apropos Insta, ist ja manchmal auch eine ganz gute Recherchequelle. Mhm. Und da hast du letztens eine Anwaltskanzlei empfohlen. Sie haben dir offenbar zu einem Freispruch verholfen.
Ja.
Was lag denn gegen dich vor?
Och,
ganz
das will ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht so breitschlagen, aber auf jeden Fall, ja.
Aber es liegt jetzt nicht mehr gegen dich vor.
Nein.
Okay, war es eine frische Sache oder war es schon so Altlast?
Nee, das war so ein Jahr ungefähr her.
Okay, dann gehen wir nicht weiter drauf ein. Aber was man relativ schnell rausfindet, wenn man ein bisschen guckt, ist, dass du auch mal so 3,5 Jahre Stadionverbot hattest und in der Zeit sogar in 10 von 17 Standorten Stadtverbot. Erklär mal bitte für alle, die sich damit nicht auskennen, also was bedeutet das und warum du dich dran gehalten hast?
Naja gut, also das mit dem Stadionverbot, das ist halt etwas, was einem passiert beim Fehlverhalten bei einem Fußballspiel. Das bedeutet, dass man quasi bei allen DFB-Veranstaltungen halt das Stadion nicht besuchen darf. Und gut, das mit den Stadtverboten ist dann halt so eine Sache, die dann halt immer noch gesondert pro Spiel halt reinkommt, je nachdem, wie risikoreich das von der Polizei eingeschätzt wird. Und ja, das kann halt in gewissen Gefilden beim Fußball halt passieren. Und ja.
Und dann darfst du die Stadtgrenze nicht betreten quasi.
Für den Tag, für den Spieltag. Für also den Spieltag. Meistens halt eine Nacht, also Tag vorher und bis einen Tag nachher.
Ja. Und wie kommt, also du hast dich dran gehalten?
Ja,
also, soweit ich das so rausfinden konnte, so. Also, aber warum? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, du darfst nicht mehr nach Frankfurt kommen oder keine Ahnung,
ja, du,
ich
mach
die NRW
also
zu.
Es gibt diese Verbote auch für Heimspiele. Also dann darfst du tatsächlich nicht, also wenn du in Frankfurt wohnst, ich wohne ja in Wiesbaden, aber wenn du in Frankfurt wohnst, dann kriegst du so einen gewissen Kreis um deine Wohnung rum, da darfst du dich umgeben und sonst over.
Ja, aber du kriegst ja keine Fußkette, das meine ich. Also wie kontrollieren die das, weißt du?
Naja, gut.
Und warum sollte man sich vielleicht dran halten, weil...
Naja, die Strafe ist halt sehr hoch. Natürlich generell wird das jetzt, also wenn, blöd gesagt, die Eintracht spielt in Köln, Stadtverbot in Köln und du hast hiphop.de-Interview in Köln, ne? Das ist scheißegal, ne? Eigentlich darfst du es trotzdem nicht, aber das wird halt keiner mitkriegen. Nur wenn du halt natürlich in diesem Fußballding da unterwegs bist, es gibt Zivilbeamte, es gibt da schon welche, die die Leute halt kennen und die Strafen sind schon relativ hoch. Also erstens mal wirst du halt direkt eingebuchtet so, ne, bis Ende dieses Stadtverbotes, ja. Und das Zweite ist, dass das schon auf jeden Fall im vierstelligen Bereich halt ist halt die Strafen so, das sind nicht 200 Euro so, das ist schon was, was weh tut. Und es gab auch schon diverse Leute, denen das halt dann widerfahren ist und das muss dann nicht obendrauf noch sein. So.
Verständlich. Könnte dir das heute nochmal passieren?
Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr relaxed so, aber man muss dazu sagen, es ist auch anders beim Fußball. Also wenn ich jetzt mal diesen Vergleich ziehe, du bist jetzt normal, blöd gesagt, auf einer Kerb unterwegs. Ja, mit deinen 5 Leuten und du kommst mit irgendjemandem Ärger und dann gibt's halt kurz Rabbelei und so, ne, da passiert halt nichts, ne, also so in der Regel alle gehen wieder auseinander, vielleicht kommt die Polizei, irgendeiner wird dann nochmal kurz mitgenommen oder so, fertig. Ja, beim Fußball ist es halt schon so, wenn du in irgendeinen Ärger reinkommst oder auch irgendwie in einem Bereich bist, wo gerade ein Ärger passiert und so. Erstens mal, Bullen sind halt immer direkt vor Ort, sind schnell und haben auch natürlich Bock, ein bisschen die Leute abzufacken. Und deswegen ist man da, glaube ich, einfach schneller in sowas drin. Und,
das ist deine Wahrnehmung jetzt quasi von aus deiner Perspektive, dass die Bock haben, auch Leute abzufacken. Ich muss fragen, weil...
Ja, also...
Ist ja so eine Aussage so, ne?
Ja,
also,
natürlich. Ich meine, das sind die Einheiten da, das sind junge, sportliche Leute so, die trainieren Kampfsport und sind fit und die haben, glaube ich, schon auch Bock, das ein bisschen auszuleben hier und da.
Sagt Boske. Okay.
Ist so.
Ja, du, das ist deine persönliche Meinung. Das ist ganz okay. Hast du dann dementsprechend auch, wenn es jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, auch den Amaretto-Apfelsaft und Rotwein-Cola-Konsum reduziert?
Ja, es geht. Also, wenn ich auswärts...
Du hast mal gesagt, dass du es in der Regel nur bei den Fußballgeschichten trinkst.
Diese delikate
Mischung.
Es gibt tatsächlich so ein paar Delikatessen, die nach wie vor ich nur beim Fußball irgendwie konsumiere, weil man die auch nur da kriegt. Aber alles cool. Das Problem, ich bin einfach generell deutlich relaxter geworden. So. Also ich muss dazu sagen, so früher war das schon so, dass wenn man auch, wenn man was getrunken hat und so, man war relativ schnell auf Krawall gebürstet. So, man hat das schon so ein bisschen, man hat da schon Bock drauf gehabt. Das habe ich gar nicht mehr. Also ich bin wirklich, wenn ich was trinke, ich bin einfach nur noch lustig drauf und will Spaß haben. So. Und das ist auf jeden Fall eine ganz coole Entwicklung. Und
kannst du sagen, was, also wie sich das geändert hat, warum sich das geändert hat?
Naja gut, ich glaube, dass man einfach früher generell einfach von vielen Sachen relativ abgefuckt war. So, ne? Die Jugendzeit war halt generell, weiß ich nicht, man war mit vielen Sachen in seinem Leben einfach sehr unzufrieden. Ja? Und war einfach, das hört man auch meiner Musik an. So. Die war, glaube ich, am Anfang meiner Karriere deutlich unzufriedener und abgefuckter als jetzt. Ja? Und für mich ist es halt so, ich denke mir, ey, wenn es Dinge gibt da in meinem Leben, die mich permanent belasten und mich aufregen und mich sauer und wütend machen, dann sollte ich was ändern. Weil das ist ja kein Zustand, den ich haben will, ne? Und ja, und das habe ich halt, soweit es geht, halt getan. Und das sorgt halt, glaube ich, auch dafür, dass mein Gemüt einfach viel, viel entspannter ist, weil ich einfach Sachen, die mir keinen Bock machen oder die mich nerven oder sowas, einfach versuche aus meinem Leben rauszuhalten. Und das sorgt dann auch dafür, dass man auch generell ein besonderes Gemüt wird.
Schön. Kannst du dich noch an deinen härtesten Hangover erinnern? Also generell, jetzt gar nicht so im Fußballbereich oder so, sondern
prinzipiell. Ich hatte natürlich schon einige harte Hangovers. Ich überlege mal, ob mir sowas so, keine Ahnung, jetzt auch schwierig da sowas, also ich bin nicht so der Typ, der dann irgendwann kotzend so rumläuft, das nicht, also ich bin generell schon immer am Start, so, das ist mir schon wichtig, ne, so bei dem ganzen Feiern, Saufen, unterwegs sein und sowas, ich will schon immer wissen, was ich tue
seine Grenzen kennt, das ist ja das Wichtigste auch.
Genau, so. Auf jeden Fall, so, das ist schon, ey, ganz schwierig. Also es gibt so viele lustige Stories. Klar, es gibt so diesen typischen Klassiker, dass du in Offenbach vom Kontro geweckt wirst, so, ne? Also schon zweimal zwischen Wiesbaden und Offenbach hin und her gefahren. Das ist so der Standard-Move. Und einmal sind Vega und ich ja von der Bühne beim Cool Savage-Auftritt auf dem Frauenfeld sind wir zusammen von der Bühne geflogen, gefallen. Das war auf jeden Fall auch ein sehr lustiger Moment. So Arm in Arm ging's bergab.
Da gibt es sicher noch Videoaufnahmen davon, ne?
Das war so eine Soundsystem-Geschichte. Also er hat da so ein DJ-Set quasi so ein bisschen kommentiert. Also das war keine richtige Show mit Rap und sowas, ja. Und deswegen war das in so einem Festzelt nachts um 3 oder sowas. Ja, also
okay, dann könnt ihr Glück gehabt haben.
Da waren die Handys schon aus.
Nee, weil du hast ja auch wenn man sich Videos von euch anguckt, auch auf den Festivals oder bei euren Shows, Jägermeister, es gibt, glaube ich, ein kleines Ritual sogar vor den Gigs, immer so eine kurze Runde Jägermeister.
Ja, also ein Ritual also wäre jetzt so, dass man das quasi immer bewusst machen würde, wir machen es immer unbewusst.
Und du hast mal gesagt, auf dem Festival ist passiert am Ende immer was.
Ja, voll, natürlich so, aber
Eigendynamik, die dann entsteht.
Das ist eine Eigendynamik, auf jeden Fall. Und das ist aber dann auch immer schwer an so einem Großding festzumachen, sondern es ist einfach so, irgendwann ist einfach nur der komplette Wahnsinn ausgebrochen und da fühle ich mich wohl.
Das ist gut, solange es dir dann am Ende noch gut geht quasi und allen um dich rum, das ist die Hauptsache, glaube ich.
Ja.
Irgendwann dann wieder.
Irgendwann dann wieder nach 3 Tagen.
Wir sind kurz vorm Ende. Die erste Single erscheint gleich und das Album Riot kommt, die Tour kommt.
Es kommt
alles. Du bist lange dabei. Wir haben am Anfang zu Beginn die Straße gefragt, wie sie dich einschätzt. Mhm. Jetzt fragt die Straße nach deiner Einschätzung. Und wir geben der Straße ein bisschen was zurück. Wir haben quasi auf der Straße Leute gefragt, was sie gerade beschäftigt, was ihr Thema ist, was bei ihnen so los ist. Und haben gesagt, wir haben immer Leute da, die schon ein bisschen was erlebt haben, vielleicht was dazu beitragen können. Und der erste ist Benedikt, eine Fußballfrage, glaube ich.
Mhm. Boska, ich wollte fragen, seitdem jetzt hier 40er gesperrt ist, wie komme ich da rein? Erzähl's mir bitte. Wie komme ich dort rein?
Ohne rum. Nicht oben rum, wo die Ordners stehen, ohne rum. Da geht's noch.
Okay. Benedikt weiß, was gemeint ist. Und alle anderen muss es, glaube ich, nicht interessieren. dann haben wir noch Kisha. Geht ein bisschen um Erwartungshaltung.
Mhm. Ich habe folgendes Problem. Und zwar, meine Eltern sind halt aus Afrika extra hergekommen, um mir die Möglichkeit zu geben, hier zur Schule zu gehen, ein gutes Studium zu bekommen. Und stellen sich halt vor, dass ich Arzt, Anwalt werde. Ich habe aber eine ganz andere Vorstellung von dem, was ich in der Zukunft machen möchte. Und mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt den Vorstellungen meiner Eltern folgen soll oder auf mich selber hören.
Ey, also da kann ich nur sagen, folg deinen eigenen Vorstellungen, weil am Ende des Tages wird es dich nur unzufrieden machen und dann werden auf kurz oder lang deine Eltern auch unzufrieden sein, weißt du? Bei mir ist es auch so, ich habe auf jeden Fall sehr viele Jahre absolut gar nicht das getan, was meine Eltern cool fanden und das hat für sehr viel Ärger gesorgt, ja, aber es hat, mittlerweile ist es so, dass meine Eltern damit obercool sind, weil die sehen, ich bin glücklich und ich glaube, das ist ja, was die Eltern immer wollen und ich glaube, was die Eltern ja auch in so einem Fall, die Eltern... Dieses Anwalt-Arzt ist ja quasi eigentlich ja nur so ein Synonym auf eine gewisse Art und Weise für sage ich mal, Sorglosigkeit, weil ein gewisser Lebenswohlstand vorhanden ist.
Finanzielle, ne? Sicherheit.
Genau.
Im Endeffekt.
Und ich glaube ganz ehrlich, dass es viel wichtiger ist, seinen eigenen Vorstellungen zu folgen, weil alles andere wird einen nur unzufrieden machen.
Wie lange hat es gedauert, bis bei deinen Eltern die Musikgeschichte akzeptiert wurde?
Ey, also ich sag mal so, ich glaube, mein Vater, der ist immer noch so ein bisschen am Hadeln. Er fragt ja, was verdient man denn da und was verdienst du da bei der Show und bla. Der ist da, ja, natürlich, klar, es kann immer alles morgen vorbei sein. So, das ist so, aber ist in gar keinem, in jedem anderen Job ist das doch mittlerweile auch so. Ja, dieses klassische Ding, ich krieg meine Festanstellung und kann jetzt safe da 30 Jahre arbeiten, ist doch eh over, ja. Und deswegen, aber meine Mutter, die sieht, dass das schon alles in Ordnung ist und ich halte da auf jeden Fall meinen Cash zusammen und arbeite viel und deswegen, ja.
Du hast früher alle möglichen Jobs gemacht, glaube ich.
Genau.
Sehr viel, unter anderem auch Keller ausgeräumt, glaube ich.
Ja, auch das, ne?
wenn du etwas anderes machen müsstest, was wäre es?
Puh, das ist schwierig, weil ehrlich gesagt, von den Sachen, die ich sonst so gemacht habe, ist nichts, was ich so geil finde, wie das, was ich jetzt mache. deswegen hast du, ich kann es dir original nicht beantworten. Also irgendwas in diesem Musikbereich, klar, ich mache ja noch diese Mixing-Geschichte und sowas. Ne?
Was für eine Mixing-Geschichte für die Leute, die es noch nicht...
Also ich mixe quasi Songs halt. Songs ab für auch teils andere Künstler, je nachdem, wie es die Zeit gerade zulässt. Zurzeit waren es dann eher halt meine oder halt vom Label und sowas, ne? Und das ist schon was ich mir auch vorstellen kann, weil das könnte ich natürlich auch intensivieren, wenn quasi der ganze Rap-Zeug nix wird.
Du hast eine Ausbildung zum Audio-Engineer gemacht,
genau,
ne, glaube ich.
Ja, ja.
Und, aber produzierst du dann auch oder mixst du nur ab?
Mittlerweile, ja. Mittlerweile produziere ich auch mit einem Kollegen zusammen bei uns da im Studio und also ich produziere schon relativ lange, aber es war immer alles so Katastrophe. Aber diesmal ist es tatsächlich so, dass da auch so ein paar von meinen in die Tasten gehauenen Dinger es dann irgendwie aufs Album geschafft haben und also ja, da bin ich schon am Machen.
Ja, sehr gut. Kriegt man dann eigentlich doppelt Feedback finanzieller Art?
Naja, es geht. Also in dem Fall ist es jetzt noch so, dass ich mit einem Kollegen zusammen mache, kriegt er halt das Geld für den Beat, weil ich natürlich sowieso an dem ganzen Ding für das Album halt, ne?
Und oh gut, ich frage, habe schon nur gefragt, weil man, also prinzipiell ist ja geil, wenn du quasi deine eigenen Sachen produzieren
natürlich,
kannst. So, weißt du, hast gesagt, du machst bei deinen Videosachen noch mit.
Genau.
So, oder zumindest Creative Director-mäßig so und sagst, wie es hingehen soll, Konzeption. Und prinzipiell ist es ja super, wenn du so viel, wie es geht, aus eigener Hand
auf jeden
kannst.
Fall, also natürlich ist das ein finanzieller Faktor, ne? Weil die Sache ist auch die Zeit, die du in sowas reinsteckst, wenn es dein eigenes Projekt ist, wird deutlich mehr sein als jemand anderes. Wenn ich jetzt für mein erstes Video, sage ich mal, 2 Wochen jeden Tag halt was am Arbeiten bin, so wenn du das kannst du in Stunden gar nicht aufrechnen, das kannst du ja gar nicht bezahlen, ja, wenn du oder ich nicht. Andere vielleicht schon, aber ich nicht. Und das klar, das ist natürlich schon cool und ich meine, es gibt ja Leute wie Alligator, die machen ja eigentlich alles alleine. Ne?
A zum J ja auch.
Und klar bleibt da mehr Cash hängen. Wenn du jetzt nicht irgendwelchen Produzenten Cash zahlen musst für ein Beat, das Geld ist ja da so für die Produktion und das ist dann dir.
Und prinzipiell finde ich auch Produzentenarbeit einfach, also großes Kino. Es ist immer so ein bisschen on the low, wenn du also von außen drauf guckst, du siehst ja immer nur quasi, okay, der ist ein geiler Beat. so, und da ist ein Rapper da drauf ist und dieses Video, aber also was Produzenten teilweise leisten, ist schon Hut ab.
So. Natürlich, auf jeden Fall. Also. Aber es ist glaube ich gerade so ein bisschen im Umschwung, also der Producer-Tag ist ja auch quasi zurückgekommen.
Das stimmt.
Und ja, ich glaube, dass die Leute da schon ihren Respekt kriegen. Und man muss auch dazu sagen, ne, immer zu diesem ganzen Ding, Produzenten in der Öffentlichkeit, ich glaube, es gibt auch viele, die brauchen das auch gar nicht. Die haben sich ja dafür entschieden, irgendwas am Rechner im Studio zu machen, um halt nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Videos zu sehen zu sein. Und
also ich glaube, hätte ich mir aussuchen können, ich glaube, es gibt nicht, also ich würde auf jeden Fall auch die Producer-Seite wählen, weil wenn du quasi das Finanzielle kriegst, das Echo kriegst, was dich zufriedenstellt und du sagst, okay, cool, aber du nicht dieses Problem hast, dass du überall erkannt wirst, immer irgendwas, das Problem in Anführungszeichen. Manche genießen es ja auch, aber es hat natürlich auch eine Kehrseite. Joyner Lucas hat letztens auf seiner Facebook-Seite einen elendlangen Post verfasst, wo der halt so ein bisschen auf die Schattenseiten vom Star-Sein eingeht und hat halt wirklich, ich kann es jetzt nicht ausführen, es dauert zu lang, aber schaut euch das mal an, das ist wirklich der spricht da Sachen an, wo du echt so denkst, okay, tough. So, weil man muss es wirklich wollen. Weil natürlich, wenn du überall erkannt bist, wirst, hat es natürlich auch ein anderes Echo. Du musst immer freundlich sein, immer nett sein, immer da sein, immer präsent sein, immer Fotos machen.
Ja, natürlich. Ne? Es gibt auch ganz andere Seiten. Ne? An dem Punkt, wo du halt natürlich ein bisschen härtere Mucke machst und sowas, ist es halt so, dass dann auch Leute gibt, die dich auf einmal halt dir Shep kommen wollen und mal gucken kommen. Ein
bisschen testen.
Du hast halt da einfach schon sehr viele Phänomene. Das ist schon richtig so. Damit muss man auf jeden Fall leben können. Und ich glaube, es gibt Leute, die können das sehr gut. Es gibt Leute, die gibt das weniger. Aber es gibt auch Möglichkeiten, sag ich mal, so ein bisschen seinen Mittelweg zu finden. So, ich glaube, es gibt Stellen in deiner Karriere, wo du dich für gewisse Sachen entscheiden kannst.
Noch ganz kurz, worauf bist du denn am meisten stolz?
Worauf bin ich am meisten stolz? Glaube ich, einfach meinen Weg gegangen zu sein und weitestgehend mein Leben selber bestimmen zu können.
War es schwer? Also diese Entscheidung zu machen, so okay, ich mache jetzt wirklich Mucke?
Ja, also das nicht, da bin ich so ein bisschen reingeschlittert, weil ich nach der Schule da eh irgendwie direkt in so einen Musikkreis mit Studio, Praktikum und sowas halt reingekommen bin. Ne? Aber es gibt schon immer wieder Phasen, wo man sehr, sehr viel hinterfragt und sich nicht sicher ist. Ja, und ja, da gibt es schon, es gibt es Aufs und Abs. Und am Ende des Tages, ja, ist dann doch, wenn man dann halt eine geile Show spielt oder sowas, ne, oder gutes Feedback kriegt, ist das so, sagt man sich einfach, ja, Mann, genau, dafür.
Sehr schön. Und deine drei schlechtesten Eigenschaften?
Boah, ich bin auf jeden Fall unpünktlich, aber sag ich mal, im kleineren Rahmen. Also ich bin jetzt nicht diese 3 Stunden zu spät, aber ich bin oft 5 Minuten, 10, 15 und zwar immer, weil ich immer bis auf letzten Drücker noch an irgendwelchen Sachen am Machen bin. Und ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin relativ ungeduldig auf jeden Fall. Also wenn ich was will von jemandem, dann fuck ich den ab. Dann nerv ich so. Und
auch ungeduldig mit dir?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, das ist so generell. Ungeduld ist so ein großes Problem. Problemkind bei mir. was bin ich noch? Ich bin sehr rastlos und sehr ungechillt. Also ich habe wirklich, das ist auch zum Beispiel beim Kollegen von mir, der mich sehr gut kennt, der ist so, wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken sind und bei mir ist dann so, nach 10 Minuten bin ich schon so, ja, so dieses, jetzt ist Nachmittag, aber ich könnte jetzt eigentlich noch vielleicht ins Studio oder blablabla. Dann sagt er so, na, willst du schon wieder los? Er sieht's schon. Obwohl ich noch eigentlich mit ihm über was anderes rede, er sieht es schon, ja. Und das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Und da muss ich auch safe an mir arbeiten und einfach auch mehr, sage ich mal, wenn Chillen angesagt ist, auch dieses Chillen halt als das akzeptieren und genießen und nicht immer auf dieses, oh, ich muss jetzt da noch und da noch so. Das ist,
oder du trinkst einfach so viel Kaffee.
Ja, ich trinke halt sehr gerne Kaffee, aber das ist nicht nur beim Kaffee so.
16 Tassen am Tag sind doch okay.
Na, so wild ist nett.
Und wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre es?
Unsichtbar sein, safe, klar.
Ja? Besser als fliegen?
Besser als fliegen, auf jeden Fall, ja.
Warum unsichtbar?
Naja, fliegen können wir ja schon. Also ich meine, so, ich bin eh nicht so, ich fliege eh generell nicht so gerne und wenn ich dann
selbst
fliegen müsste.
Fliegen?
Ja.
Flugzeug, ist doch langweilig. Da sitzt du rum. So, auf so einem schmalen Sitz.
Ja, aber ich meine, erstens mal, da müsstest du ja schon sehr schnell fliegen können, ne? Und dann, dann müssten es ja auch alle können. Weil alleine fuckt ja auch ab. Dann kannst du die ganze Zeit alleine irgendwo hinfliegen und dann der andere ist dann, fliegt dann neben dir in eine Boeing oder was. Das ist ja nichts.
Stell dir vor, im Urlaub so, ey. Ciao, ich bin schon mal da.
Aber unsichtbar sein ist doch obergeil, Mann. Es gibt, glaube ich, so viele Situationen, wo man einfach, weiß ich nicht, wenn man die Chance hätte, da mal zu sein und unsichtbar zu sein.
Voll, ich bin ja auch voll Fan von unsichtbar sein, so wirklich.
Hast du schon geschafft?
Nee, schwierig.
Schwierig.
Schwierig. Nee, aber keine Ahnung, was weiß ich, irgendeinem Ex-Chef einfach mal so schöne Ohrfeige geben.
Boah,
oder
das wäre ja noch geiler, Alter. Direkt so, so unsichtbar, so Leute, die einen so richtig abfacken, die aber dann stärker sind oder sowas, einfach hingehen. Bam! Also, von der Perspektive habe ich so, ich habe gedacht, man kann dann nur, man ist wie so ein Geist, aber wenn man dann quasi trotzdem noch seine physischen
Nee, du kannst schon alles machen.
Ja, krass. Dann tipptopp, umso mehr unsichtbar sein.
Bei Adam Sandler, der Film Click, der hat ja auch diese auf Stopp-Fernbedienung. Der hat so einen Film oder quasi so eine Fernbedienung geschenkt bekommen, so eine magische.
Ja,
der
den habe ich auch mal gesehen, aber
Rücklauf
ich krieg's nicht mehr.
Pause.
Ich krieg's nicht mehr so recht zusammen. Ich glaub, ist
David,
auch nicht schlecht.
David Hasselhoff ist, glaube ich, da in diesem Film sein Chef. Und der.
Ey, ganz ehrlich, das wäre natürlich auch geil, weil es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die ich einfach gerne nochmal sehen würde. Weil es so Situationen gibt, wo man dann auch, es gibt ja diese Tunnelblick und was weiß ich was Situationen, wo man einfach gerne mal sehen, sich selber mal sehen würde auch. So, was habe ich da getan? So, was war da los und so. Das wäre schon auch ganz geil.
Bei ihm war das Problem dann, dass er immer auf Vorspulen geklickt hat und auf einmal hat er dann quasi ganz viele Erlebnisse in seinem Leben verpasst. Weil die Fernbedienung sich dann gemerkt hat und so, das war so die Grundstory von dem ganzen Ding.
Aber wenn er vorgespult hatte, konnte er nicht mehr zurückspulen oder was?
Hä? Nee, das ging dann irgendwie nicht mehr. Ganz im Kopf hatte ich mal auch nicht mehr.
Scheiß Fernbedienung.
Nee, aber diese Pausenfunktion, die war gut.
Ja. Ah, ist auch nicht schlecht. Ja. Gut.
Wir sind schon wieder am Ende. Danke, dass ihr da war, dass ihr zugehört habt. Boska, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Ja.
Definitiv viel Erfolg für das Release, nicht nur der Single, sondern auch des Albums. Viel Spaß für die Tour. 9.1. geht's los, 18 Stops live in Frankfurt am 28.2. Du bist immer herzlich willkommen auf jeden Fall. Grüß mir Vega, Chase, Nio Cabo und die Jungs.
Natürlich, ihr seid natürlich auch alle herzlich zur Tour eingeladen. Ne? Wenn ihr rumkommen wollt, dann sagt einfach Bescheid.
Und wie immer, die letzten Worte gehören noch dir.
Ja, was soll ich sagen? War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, ein paar Leute haben ein paar neue Sachen über mich herausgefunden und streamt mein Album, kauft mein Album, kommt zur Tour. Juhu! Featuring Flex FM. Run, run, run.